Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Landerteil, meines Zeichens evangelischer Pfarrer. Heute haben wir den 23. und deswegen heißt dieser Podcast Maria und Josef unterwegs. Ja, wir denken ja immer ans Baby, das ist auch klar, von wegen Heiland, Erlöser, sonst was. Aber heute am 23. möchte ich doch mal so einen kleinen Blick werfen auf die Eltern. Gut, jetzt sind die unterwegs. Und zwar sind die von Nazareth bis Bethlehem unterwegs. Das ist schon ein ganz schöner Hatscher, wie man es österreichisch sagt. Und es ist also jetzt nicht so wild, okay? Allerdings mit einer Hochschwangeren ist alles weit, muss man sagen. Warum sind die überhaupt unterwegs? Ja, also wenn Sie es ganz genau hören wollen, ich habe vor vielen Jahren einmal eine ganz genaue Geschichte gemacht. Das können Sie alles noch im Internet finden. War, glaube ich, am 20., 21. irgendeines Jahres. Na, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, nachdem wir also dieses, also nicht wir, sondern Leute, die sich wirklich auskennen, dieses Lukas-Evangelium, zweites Kapitel analysiert haben, bis zum geht nicht mehr, ist man draufgekommen, was das eigentlich heißen soll. Also Volkszählung ist eh klar. Und dann diesen sehr eigenartigen Satz, die zwei jungen Leute müssen also aufbrechen und da bis nach Bethlehem hatschen. Das ist eigenartig. Also um nur ganz ehrlich zu sagen, es ist wirklich total eigenartig aus dem ganz einfachen Grund, weil warum es um alles in der Welt sollen Leute woanders hingehen, um sich zählen zu lassen? Ist ja blöd, nicht? Also selbst wenn ich keinen Computer habe und nichts und ich bin so ein Beamter, gehe von Derfel zu Derfel, sage, jetzt geht's alle raus, stellt euch da auf der Wiesen auf und wir zählen durch und dann weiß ich, wie viel ihr seid und dann geht zum nächsten Derfel und so weiter und so fort, dann bringe ich die Sachen wahrscheinlich auch nicht so schnell durcheinander, wäre eigentlich die gescheitere Idee. Nein, die müssen also von Nazareth dorthin und man hat heute eine sehr genaue Vorstellung, warum. Das dürfte nämlich einfach damit zusammenhängen, dass der damalige König, der Herodes, diese Volkszählung dazu verwendet hat, riesige PR-Veranstaltungen zu machen. Also so eine Art Wahlkampf. Also ein bisschen anders, weil mein König war er schon und er ist auch nicht gewählt worden, sondern er ist also vom Augustus einfach eingesetzt worden. Der war ein guter Freund vom Augustus, die haben so miteinander plaudert und hat gesagt, der Augustus zum Herodes, ja, magst du irgendwas, kann ich was für dich tun, du hast mir jetzt wirklich geholfen. Und daraufhin hat halt der Herodes gesagt, du, ich wäre ganz gern König von Israel, der Herodes, Augustus wäre nicht drauf, bist deppert, pur, das ist ja nichts. Also was wüssten du dort? Und der Herodes hat gesagt, nein, ich will das schon, da steckt Potenzial drinnen. Was hat er gemeint mit Potenzial? Naja, dieses Israel war natürlich eigentlich wirklich was Tolles. Also man sagt ja auch immer bei Immobilien, es kommt nur auf die Lage an und in dem Fall stimmt es, weil die Lage von Israel einfach so genial ist, weil dort die Karawanenstraßen geendet haben. Das heißt, damals nimmer, weil das ganze Israel so irrsinnig verkommen war, dass die lieber im Libanon geendet haben, aber der Herodes hat gewusst, da mache ich was draus und das ist ihm auch gelungen. Also er hat irrsinnig viel bewegt, hat Karawansereien gebaut, hat den Karawanenhändlern irrsinnige Angebote gemacht, hat gesagt, kommt's Leute, ihr kriegt's bei uns also kostenloses Reifenservice für die Kamele und wir füllen sie auch mit Wasser auf, Schmieröl und sonst was, alles was ihr braucht, also ihr wisst schon, was ich meine. Und wir machen ganz tolle Geschichten für euch, da könnt ihr euch wirklich relaxen, bauen euch tolle Bäder, wenn ihr da endlich ankommen seid, nach dem wahnsinnigen Weg durch die Wüste hindurch und machen euch alle möglichen Angebote, kriegt tolle Häfen, kriegt Lagerhäuser kostenlos und so weiter und so fort. Und der Herodes hat wirklich was weitergebracht, das muss man jetzt sagen. Wieso ist der Herodes jetzt so schlecht drinnen in der Bibel? Hat einen sehr einfachen Grund, er war kein Israelit. Er war einfach keiner. Und die Einwohner Israels, die Israeliten, haben gesagt, hey, ist ein Fremdherrscher, egal was der tut, ist schlecht. Also das versteht man ja auch. Ist ja auch ein normaler Ansatz eines Volkes, dass man sagt, so ein Fremder, der da nur von einem fremden Kaiser eingesetzt wird, ist unser König, also den aber da nicht einmal ignorieren. Jetzt hat der Herodes also sehr viele Dinge getan, um sie irgendwie einzuschmeicheln. Und da hat er also sozusagen so große Wahlkampfveranstaltungen gemacht, so Motto, wir alle lieben Herodes. Und das war halt so eine Geschichte, weißt du, mit Band auf der Bühne und frei Bier und frei Händeln und allem halt, so wie halt bei uns heutzutage auch Wahlkampfveranstaltungen ablaufen. Die Multimedia-Show hat halt gefehlt. Und die Moderatoren wurden es wahrscheinlich auch noch nicht in der Art und Weise gegeben. Also manche Dinge waren auch damals besser, das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen. Und was schlechter war, war die Tatsache, dass man also nicht eine Einladung gekriegt hat, kommen Sie zu uns, essen Sie ein halbes Händel und dafür versprechen Sie uns, uns zu wählen, wie unsere heutigen Wahlkampfveranstaltungen, zumindest am Land, noch immer ablaufen. Sondern man hat einfach den Befehl gekriegt, nicht? Du gehst jetzt dorthin und bist glücklich, weil du jetzt Herodes als König hast. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass die zwei jungen Leute nicht so besonders angetan waren, weil wer um alles in der Welt will schon mit einer Hochschwangeren unterwegs sein. Megastress, ne? Wirklicher Megastress und du hast kein Handy und du kannst niemand anrufen und du hast nicht irgendein Spital in der Nähe mit toller Wehenschreiber, Kreissaal und nachher kommt gleich der Kinderarzt und überwacht das Kind, dass eh alles gut ist und so weiter und so fort, sondern du stehst einfach in der Pampa. Also nicht voll in der Pampa, weil es gibt schon Leute dort und es gibt Gastfreundschaft. Muss man jetzt auch sagen, weil natürlich auch, das erwähne ich auch doch immer wieder ganz gerne, diese Geschichte, die waren so arm in dem Stall und so weiter, welcher Blödsinn ist. Die Häuser dieser Zeit waren so gebaut, dass das auch Raum war. Es war wirklich einfach ein Raum, Mensch und Viech hat zusammengelebt, aus dem einfachen Grund, weil die Viecher ja im Allgemeinen nicht drinnen waren. Also die meisten Tiere sind natürlich einfach draußen gestanden. Und was weiß ich, so grad, was weiß ich, wenn so ein Mama-Lamm-Schaf halt lammt, also Baby kriegt auf gut Deutsch, dann hast du es halt reingeholt oder wenn sie es weh da hat und so, das war mehr so lazarettartig und ist okay. Also die haben jetzt so gesehen kein großes Problem damit gehabt. War natürlich im Winter auch günstig, weil so ein Schaf heizt natürlich auch. Ne? Die sind sehr fluffig und strahlt einfach Wärme ab und war also angenehmer drinnen. Und wenn du halt Gäste hast, dann müssen halt die schon oft draußen stehen, also die vielleicht Verletzten dann irgendwie so in einen eingezäunten Dingsbums und du lässt halt die Gäste rein. Das war nicht arg. Das war was Tolles, weil es Gastfreundschaft war. Also wirklich arg ist eher was, wenn heutzutage am 24. irgendwer in Not ist, ist er wahrscheinlich ärmer dran als Maria und Josef. Das möchte ich schon einmal ganz ehrlich sagen, aus dem einfachen Grund, weil heute am 24. Hilfe zu bekommen, dürfte relativ schwierig sein, weil alle daheim sind bei ihren Familien und wir nicht unbedingt die Tendenz haben, wildfremde Leute in unsere Häuser und Wohnungen hineinzulassen. Das war im Orient so. Ist in den hinteren Gebieten des Orients bis heute so. Du hast Anrecht auf Gastfreundschaft aus dem einfachen Grund, weil du sie auch beantworten musst. Also wenn dann von der Familie irgendeiner in deiner Gegend ist, dann darf der auch bei dir wohnen. Das ist ein wirklich gutes System und die zwei Leute werden aufgenommen. Trotzdem, das unglaublich Spannende an der ganzen Geschichte ist, etwas ganz Trickreiches. Also mir gefällt es immer wieder, wie gescheit der liebe Gott ist. Also ich betone das auch sehr gerne immer wieder, ich gehe Ihnen damit vielleicht schon irrsinnig auf die Nerven, dass der liebe Gott so richtig gescheit ist. Und richtig gescheit sein beim lieben Gott bedeutet in diesem Kontext etwas ganz, ganz Einfaches. Und dieses ganz Einfache bedeutet, er benutzt die Machtgier von Menschen dazu, einen super Schmäh zu machen. Der Superschmäh bei der ganzen Geschichte ist nämlich einfach der, dass der liebe kleine Jesus nicht im Haus seines Vaters auf die Welt kommt. Und das ist wichtig. Aus dem einfachen Grund damals, in der Zeit, war das eine entscheidende Geschichte. Wenn du im Haus deines Vaters auf die Welt gekommen bist, Spitäler, Entbindungsstationen, bla bla bla, hat es ja nicht gegeben, dann war vollkommen klar, du gehörst deinem Vater. Also die hatten da jetzt kein Rechtssystem, wo man gesagt hat, Kinderrechte und Verfassung, die jeder, der auf die Welt kommt, hat gleich gewisse unaufgebbare Rechte und so weiter und so fort, sondern wenn du im Haus des Vaters auf die Welt gekommen bist, dann warst du dessen schlicht und ergreifend Sklave. Passt? Okay. Warst du dessen Sklave und damit hat sie dich auch. Jetzt kommt zu dieser tollen Geschichte. Also die zwei müssen dorthin, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich sind da Strichlisten geführt worden, waren sie schon da, sind sie ja braver, haben sie eh gesagt, wir lieben Herodes oder haben sie es nicht gesagt. Und die zwei mussten halt dorthin. Und dadurch passiert jetzt etwas irrsinnig Spannendes. Dieses Kind kommt in Freiheit auf die Welt. Es gibt wirklich aus der Antike ganz viele Geschichten, wo Frauen ganz tolle Tricks machen, um nicht im Haus ihres Mannes, respektive Stiefvaters, zu entbinden, um diesem Kind diesen Sklavenstatus zu ersparen. Das ist eine ganz spannende Sache, das ist halt eine völlig andere Denkwelt. Und Gott checkt das Ganze so, dass dieser Jesus als Freier auf die Welt kommt. Er hat ganz real sozusagen keinen Vater. Einfach nur, weil er nicht im Haus des Vaters auf die Welt kommt, rein rechtlich gesehen. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Der kommt auf die Welt und er ist schon von vornherein nicht eingebunden, ja, in die Tragik dieser Welt, die immer funktioniert mit Wichtigsein, mit Macht haben, Macht ausüben, Gesetzlichkeiten und das muss so sein und wenn es so ist, muss das auch so bleiben und so weiter und so fort. Dieses auf der Reise auf die Welt kommen ist eine ganz spannende Geschichte, weil es ein erstes ganz großes Symbol ist, das uns heute nicht mehr so zugänglich ist, in der Antike sofort verstanden wird natürlich, weil die Leute in dem Rechtssystem alle drinnen leben. Dieses, der kommt auf die Welt und er hat eigentlich keinen Vater, keinen Herrn, nur einen, also den echten Vater. Und das darf ich euch schon sagen, ist schon so, bei uns allen. Natürlich haben wir Väter und haben Mütter, vielleicht Ersatzväter, Adoptivväter, irgendwo's Väter halt. Und die sind auch wichtig und sind für unsere psychosoziale Entwicklung irrsinnig wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass du natürlich eines immer haargenau weißt. Mein echter, wirklicher, totaler Vater, das ist niemals der Sichtbare, sondern ist immer der Wahre, der Richtige, der Echte, sprich dein väterlicher Gott. Einen wunderschönen, gesegneten 23. wünsche ich euch, volle Entspannung und nochmal mit dem Motto von gestern, jetzt kann Weihnachten nichts mehr aufretten. Alles Liebe!